Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst prangert internationalen Waffenhandel an. Vatikan stellt Heiliglandreise des Papstes vor. Und Nigerias Kardinal sieht gemäßigte Muslime in der Pflicht. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus hat den internationalen Waffenhandel angeprangert.
Tutti parlano di pace. Tutti dichiarano di volerla.
Alle reden vom Frieden, alle bekunden, dass sie Frieden wollen, aber leider führt die Verbreitung von Waffensystemen allen Typs zum Gegenteil. So der Papst an die 7 neuen Botschafter aus Afrika, Asien, Europa und der Karibik.
Il commercio delle armi ha l'effetto di complicare e allontanare la soluzione dei conflitti.
Der Waffenhandel erschwere die Lösung von Konflikten, so der Papst weiter. Dies gelte umso mehr, als er zu einem großen Teil in der Illegalität abgewickelt werde. Der Papst forderte eine neue Saison koordinierter und mutiger Bemühungen im Kampf gegen die wachsende Zahl von Waffen und für ihre Reduzierung. Zugleich mahnte der Papst einen menschenwürdigen Umgang mit Vertriebenen an.
Potremmo anche pensare che sarebbe un atteggiamento in un certo senso cinico.
Es ist in einem gewissen Sinn zynisch, die Menschenrechte zu verkünden, gleichzeitig aber das Schicksal der Männer und Frauen zu ignorieren, die zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen sind und hierbei zum Teil ums Leben kommen oder aus mangelnder internationaler Solidarität keine Aufnahme finden. Der Papst hob hervor, dass ein enger Zusammenhang zwischen Vertreibungen und Waffenhandel bestehe. Vertreibungen gingen meist mit bewaffneten Konflikten einher. Und unter den 7 neuen Botschaftern, die der Papst mit dieser Rede empfing, ist auch der neue Vertreter der Schweiz, Pierre-Yves Fuchs. Der eidgenössische Diplomat residiert allerdings nicht in Rom, sondern in Bern. Der 47-jährige Fuchs ist ausgebildeter Geisteswissenschaftler und hat unter anderem die Vatikanische Schule für altgriechische Handschriftenkunde absolviert. Ich habe mit ihm nach der Papstaudienz gesprochen. Wie war dieses Treffen mit Papst Franziskus? Wie haben Sie das empfunden, persönlich auch?
Es war natürlich sehr rührend. Ich war zusammen mit 6 anderen Botschaften. Es waren alle Nicht-Europäer, alle in nationalem Gewand. Also ich war der Einzige traditionell angekleidet. Und mit Papst Franziskus hatte ich auch da das Glück, einige Sätze und einige Gedanken auszutauschen.
Dazu eben zum Gespräch, das Sie auch mit Papst Franziskus geführt hatten. Er hat ja zuerst mal auch eine Rede an die 9 Botschafter gehalten. Der hat ja über verschiedene Themen gesprochen, zum Beispiel über Menschenhandel, über Waffenhandel vor allem. Das sind ja auch Themen, die die Eidgenossenschaft auch sehr am Herzen liegen. Da engagiert sich auch die Schweiz, um diese Probleme ja zu behandeln.
Das war der Anknüpfpunkt, wenn ich das so sagen kann. Es sind 2 Themen, die für die schweizerische Außenpolitik sehr wichtig sind. Es gibt mehrere Initiativen und ich habe natürlich dem Papst Gedanken und gratuliert für was er gesagt hatte. Und dann sofort haben wir über humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte, Genf und so weiter gesprochen.
Was haben Sie auch gespürt? Was hält der Papst auch von der Schweiz, was das betrifft?
Also natürlich, die Außenpolitik des Papstes ist auf ethische Werte gegründet. Und man könnte eigentlich dasselbe sagen für größere Teile der schweizerischen Außenpolitik. Und es gibt viele Konvergenzen in diesem Zusammenhang. Also die Analyse der Weltproblematik, die Universalität der Außenpolitik und eben diese ethischen Werte, das sind viele Gemeinschaften zwischen den beiden Außenpolitiken.
Gab es sonst auch Themen? Also hat man auch über die Kirche Schweiz gesprochen oder über die Situation in der Schweiz oder an sich Thema Schweiz?
Über die Kirche in der Schweiz habe ich das Glück gehabt, gestern ein vertieftes Gespräch mit Kardinal Parolin zu halten. Das ist natürlich die Komplexität der Schweiz, ein Mosaik. Es benutzt ein bisschen Zeit, um diese Themen zu vertiefen.
Mhm. Der Papst in der Schweiz, wäre das auch ein Thema?
Die Schweiz gehört zu den vielen Ländern, die den Papst eingeladen haben. Also es gäbe mehrere Gründe. Natürlich die Pastoralgemeinder den Schweizer Katholiken. Es gibt das internationale Genf. Eben diese wichtigen Themen, die heute angesprochen wurden, sind in Genf diskutiert. Und zudem haben wir nächstes Jahr einen ganz besonderen Anlass. 1500 Jahre des Klosters von Saint-Maurice, also die älteste religiöse Gemeinschaft in der Welt, kann man sagen. Und dieses Jubiläum wird etwas ganz Wichtiges sein für den Katholizismus, aber auch für die koptische Kirche.
Genau, für die koptische Kirche können Sie auch sagen, weshalb, also was ist das Besondere an diesem Kloster Saint-Maurice?
Diese Märtyrer sind die sogenannte Thebaer-Legion, also sie kommen aus Theb, als Luxor heutzutage, und die Kopten, seien sie katholisch oder orthodox, verehren dieselben Heiligen wie die Walliser und wie die Schweizer.
Soweit Pierre-Yves Fuchs, der neue Schweizer Botschafter beim Heiligen Stuhl. Es kann keinen Christen geben, wenn es nicht auch eine Kirche gibt. Das sagte der Papst an diesem Donnerstag in der Frühmesse in der Casa Santa Marta. Ein Gläubiger sei niemals allein, sondern immer in Begleitung von Jesus und vom Volk Gottes. Ausgehend von der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte erläuterte der Papst, dass die Apostel bei der Verkündigung der frohen Botschaft nicht mit der Geschichte Jesu begangen, sondern mit jener des Volkes Gottes.
Denn man kann einen Christen nicht als Einzelner verstehen. Man kann auch nicht Jesus als Einzelner verstehen. Jesus Christus ist nicht vom Himmel herabgefallen wie ein Held, der gekommen ist, um zu retten. Nein, Jesus Christus hat eine Geschichte hinter sich. Und wir können sagen, dass das stimmt. Auch Gott hat eine Geschichte, weil er mit uns gehen will. Und man kann Jesus nicht verstehen, wenn man seine Geschichte ausblendet. Das gilt also auch für alle Christen. Ein Christ ohne Kirche ist unverständlich. Das ist ein künstlich erschaffenes Ding, das kein Leben weitergeben kann.
Das Volk Gottes schreitet jeweils mit einem Versprechen Gottes voran. Dies müsse einem jeden Gläubigen bewusst sein. Deshalb sei es wichtig, dass Christen die Erinnerung an die Vergangenheit wach hielten.
Un cristiano è un memorioso della storia del suo popolo.
Ein Christ ist immer auch einer, der sich an die Geschichte seines Volkes erinnert. Er erinnert sich an den Weg, den das Volk und die Kirche bisher gegangen ist. Es geht um die Erinnerung der gemeinsamen, gesamten Vergangenheit. Aber wohin geht denn dieses Volk? Es geht zum endgültigen Versprechen Gottes. Es ist ein Volk, das zur Vollkommenheit hinschreitet. Deshalb ist der Christ und die Christin ein Mensch, der Hoffnung hat. Das ist nicht ein bloßes Erwartungsgefühl, sondern mehr. Das heißt vorwärts gehen. Es ist eine Hoffnung, die niemals enttäuscht.
Ein Christ ist aber auch einer, der um die Gabe der Erinnerung bittet und vorwärts schaut, fügte Franziskus an. Die Kurznachrichten mit Gudrun Seiler.
Vatikan. Papst Franziskus hat die Familie des verstorbenen kubanischen Dissidenten Osvaldo Payá getroffen. Das berichtet das Internetportal Vatican Insider an diesem Donnerstag. Das Treffen habe am Mittwoch stattgefunden. Payá kam im Juli 2012 bei einem Autounfall im Osten Kubas ums Leben. Die Familie vermutet einen Anschlag. Der 60-jährige Oppositionspolitiker war Vorsitzender des oppositionellen Movimiento Cristiano Liberación und Träger des Sacharow-Preises für Meinungsfreiheit. Papst Franziskus wird nicht wie angekündigt an diesem Sonntag den römischen Wallfahrtsort Divino Amore besuchen. Das teilte Vatikansprecher Federico Lombardi mit. Franziskus wolle seine Kräfte für die Reise ins Heilige Land schonen, die von 24. bis 26. Mai stattfindet. Der Besuch im Divino Amore werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.
In gut einer Woche beginnt die Papstreise ins Heilige Land. An diesem Donnerstag wurden die mitfahrenden und berichteten Journalisten aus Rom über die Einzelheiten unterrichtet. Für unsere Redaktion in Jerusalem dabei ist Pater Bernd Hagenkort. Nun, Pater Hagenkort, 3 Tage und 3 Länder, insgesamt 14 Ansprachen, das klingt auf den ersten Blick sehr viel. Ist das Programm so eng, wie es sich liest?
Wir haben bei der Vorstellung des Programms natürlich schon erstmal gestaunt, wie dicht gepackt es ist. Es sind ja nur 3 Tage inklusive der Flüge. Und dabei hält der Papst 14 Ansprachen oder Predigten, und das ist schon sehr viel. Selbst wenn man bedenkt, dass die Distanzen im Heiligen Land ja nicht sehr groß sind, bleibt das für jeden anstrengend. Die Organisatoren haben ein großes Gewicht auf den Sinn der Reise als Pilgerreise gelegt. Der Papst kommt als Pilger, das hat er immer wieder betont. Protokollarische Punkte gibt es selbstverständlich auch. Schließlich ist der Papst ja ein Staatsoberhaupt, aber die sind auf ein Minimum, sage ich mal, heruntergefahren. Der Charakter der Reise bleibt klar, es ist eine Pilgerreise.
Anlass der Reise ist der Jahrestag der ersten Begegnung zwischen dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Athenagoras, mit Papst Paul VI. Im Jahr 1964. Wie prägt das Programm der Reise?
Das ist ganz klar das Herzstück. Die beiden werden sich insgesamt viermal begegnen. Sie werden einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Übrigens das erste Mal überhaupt, dass in der Auferstehungskirche von Jerusalem ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert wird. Die beiden werden eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, wie auch damals schon Athenagoras und Paul VI. Und wer die bisherigen Begegnungen der beiden verfolgt hat, der wird mir zustimmen, wenn ich sage, dass das für die keine Pflichttermine sind, sondern dass für beide die Annäherung persönlich auch sehr wichtig ist, dass es ein Anliegen ist. Als Bartholomäus den Papst direkt nach seiner Wahl begrüßte, nannte Franziskus ihn Bruder Andreas. Der Nachfolger des Apostels Petrus, also der Papst, trifft den Nachfolger des Apostels Andreas, den Bruder des Petrus. Hier geschieht ein gutes Stück Ökumene.
Pater Hagenkort, was wird darüber hinaus noch besonders passieren?
Vielleicht sollte man drei Termine extra nennen. Am Jordan wird der Papst Flüchtlinge und Jugendliche mit Behinderung treffen. In Palästina in einem Flüchtlingslager junge Flüchtlinge. Und in Amman werden während der Heiligen Messe 1400 palästinensische Kinder zur Erstkommunion gehen. Das zeigt vielleicht etwas, wo der Papst neben der Ökumene das Schwergewicht der Reise sehen will.
Soweit Pater Bernd Hagenkort. Das Programm zur Papstreise ins Heilige Land finden Sie übrigens auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de. Und wir bleiben beim Thema. Seit der Begegnung von Papst Paul VI. Mit dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras vor 50 Jahren in Jerusalem ist sehr viel geschehen in der Ökumene. Das betont der vatikanische Ökumene-Verantwortliche Kardinal Kurt Koch im Gespräch mit Radio Vatikan. Der Schweizer Kurienkardinal wird Papst Franziskus bei der Heiliglandreise Ende Mai ebenfalls begleiten.
Die heutigen Repräsentanten der Kirche, Papst Franziskus und Patriarch Bartholomäus, zusammenkommen, hoffe ich, dass die guten Beziehungen, die wir in diesen 50 Jahren erleben dürfen, noch vertieft werden und Schritte in die Zukunft gemacht werden.
Die Reise des Papstes sei vor allem als eine Pilger- und Dankesreise zu verstehen, so Koch.
Ich glaube, es ist mehr eine symbolische Ebene, aber symbolische Ebenen sind sehr wichtig in der Ökumene. Wir unterscheiden ja zwischen dem Dialog der Liebe und dem Dialog der Wahrheit. Und der Dialog der Wahrheit über die theologischen Fragen, der ist ja nicht ganz einfach, aber geht nicht ohne den Dialog der Liebe. Und in dem Sinn ist das ein ganz wichtiges Ereignis.
Der Papst werde im Heiligen Land nicht nur in der Ökumene Akzente setzen, sondern mit einer Botschaft des Friedens und der Versöhnung zu den Israelis und Palästinensern gehen, sagte der Schweizer Kurienkardinal, der auch für den Dialog mit dem Judentum zuständig ist.
Die Begegnungen mit den Juden und Repräsentanten von Israel sind auf zwei Ebenen. Erstens die Begegnungen mit den staatlichen Repräsentanten, dem Präsidenten, Ministerpräsidenten, Autoritäten des Staates Israel, die das Ziel haben, die Beziehungen zwischen Vatikan und Israel zu konsolidieren und zu vertiefen. Und auf der anderen Seite ist eine Begegnung mit den beiden Großrabbinen in Jerusalem. Und das ist eines des Gestalt des Dialogs, den unsere Kommission für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum pflegt. Und das wird sicher auch zu einer Vertiefung dieser Beziehungen mit den Oberrabbinern in Jerusalem führen.
Ukraine, Russland. Der orthodoxe Kiewer Patriarch Filaret hat sich gegen Gespräche zwischen der ukrainischen Regierung und Moskau ausgesprochen. Er sei gegen einen Dialog mit dem Aggressor, zitierten ihn Medien am Mittwoch. Filaret warf der russischen Regierung vor, mit Truppen und Panzern in der Ukraine eingefallen zu sein. Die russischen Streitkräfte müssten das Land verlassen, forderte Filaret. Pakistan. 5 christliche Familien, die vor 25 Jahren von ihren muslimischen Arbeitgebern verschleppt und versklavt worden waren, sind wieder frei. Das berichtet der Fidesz-Dienst an diesem Donnerstag unter Berufung auf die Nichtregierungsorganisation CLAS. Diese bietet pakistanischen Christen Rechtsbeistand an und hatte eine entsprechende Petition im Auftrag der 5 Familien beim Hohen Gericht in Lahore eingereicht. Dieser Antrag wurde nun bewilligt. Nach der Freilassung berichtete eine der Familien über ihre Erfahrung. Sie lebten seit 25 Jahren in einer einfachen Unterkunft ohne Toilette auf dem Fabriksgelände. Die Zwangsarbeiter, bei denen es sich oft um Christen handelt, arbeiten als Sklaven ein Leben lang, oft um Schulden bei den pakistanischen Arbeitgebern zurückzuzahlen. Deutschland. Das Bistum Rottenburg-Stuttgart will gemeinsam mit baden-württembergischen islamischen Vereinigungen Hilfsprojekte und Dialoginitiativen in Syrien unterstützen. Bischof Gebhard Fürst schlug bei einem Treffen mit Muslimverbänden am Mittwochabend in Stuttgart vor, beispielsweise ein christlich-muslimisches Kinderhilfsprojekt im syrischen Homs zu fordern. Fürst nannte die Lage in Syrien dramatisch. 150.000 Syrer seien im Bürgerkrieg bisher umgekommen, mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht. Von den vor Kriegsbeginn 2 Millionen Christen in Syrien hätten inzwischen 500.000 das Land verlassen.
Und wir blicken nach Syrien. Rebellengruppen haben die Wasserzufuhr nach Aleppo unterbrochen. Mehr von Stefan von Kempis.
Seit den ersten Maitagen sitzt Syriens zweitgrößte Stadt damit auf dem Trockenen. Die Menschen haben Durst. Helft uns, sagt der Maristenbruder Georges Sabe aus Aleppo im Gespräch mit Radio Vatikan.
La coupure.
Wir haben jetzt in Aleppo 11 Tage ganz ohne Strom zugebracht. Seit 10 Tagen kommt kein Tropfen Wasser mehr aus dem Wasserhahn. Die ganze Stadt ist ohne Wasser. Die Leute gehen in die Kirchen oder Moscheen, die einen Brunnen im Hof haben, und trinken das Brunnenwasser, auch wenn es kein Trinkwasser ist, oder benutzen dieses Wasser zum Kochen. Man fürchtet, dass wegen diesem Wasser jetzt Krankheiten aufkommen. Also das ist die Realität. Das ist unser täglich Brot. So leben wir in Aleppo schon seit 2 Jahren. Das heißt, die letzten 20 Tage waren die schlimmsten. Früher haben sich die Leute irgendwie arrangiert, was den Strom betrifft. Aber ohne Wasser geht es nicht. Man kann doch eine Bevölkerung nicht einfach dafür bestrafen, dass sie in einer Stadt lebt. Man kann uns doch nicht einfach bestrafen, indem man uns das Wasser abdreht. Aleppos Trinkwasser kommt oder kam aus dem Euphrat. Die letzte der Pumpstationen liegt innerhalb der Stadtmauern, eine, wie Bruder Georges berichtet, völlig elektronische Station. Diese Station nun sei schon seit langem in der Hand der Rebellen.
Nigerias Kardinal sieht einen Hoffnungsschimmer für die von Boko Haram entführten Mädchen. Erzbischof John Onayekan von Abuja würdigte es als einen positiven Schritt, vor allem von Seiten der Islamistengruppe, die Gespräche mit der Regierung aufzunehmen. Bisher habe sich Boko Haram immer geweigert, mit staatlichen Vertretern zu reden. Im Nordosten Nigerias hat die Terrorgruppe bei dem gezielten Schlag vor 2 Wochen fast 300 Schulmädchen entführt. Erst nach einer internationalen Kampagne hat sich die nigerianische Regierung bereit erklärt, Gespräche mit den Entführern anzubahnen. Unklar sei nun aber, wer genau am Gesprächstisch sitzen werde. Kardinal Onayekan meint, eine Einbindung von Religionsführern könne sinnvoll sein.
Schade finde ich, dass bisher die nigerianische Regierung die Causa Boko Haram nicht auch als religiösen Konflikt betrachtet. Wohlgemerkt, es geht nicht in erster Linie um einen Religionskrieg, aber es ist auch falsch zu behaupten, Boko Haram habe nichts mit Religion zu tun. Ich rufe deshalb muslimische Religionsführer auf, sich für den Dialog und für die angekündigten Gespräche einzusetzen. Bisher haben sie Boko Haram als nicht-muslimische Gruppe betrachtet und sie als einfache Kriminelle bezeichnet.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.